RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Ab heute können die SPD-Mitglieder per Online-Plattform über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die SPD-Spitze hat vorab um Zustimmung geworben. Aus Hannover, Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD.
Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Hamas eine Forderung Israels abgelehnt. Israel hat die Entwaffnung der islamistischen Miliz verlangt. Dazu sagte ein Hamas-Funktionär dem TV-Sender Al Jazeera, das sei völlig inakzeptabel. Die Gespräche über eine Waffenruhe finden unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA statt. Ein strittiger Punkt ist, dass die Hamas den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen fordert. Israel dagegen will dort eine dauerhafte Militärpräsenz aufrechterhalten. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs will die EU den Druck auf Russland weiter erhöhen. Das haben die EU-Außenministerinnen und Minister bei ihrem Treffen in Luxemburg beschlossen. Aus der ARD-Nachrichtenredaktion Hauke Bülow.
Russland sei die einzige Partei, die diesen Krieg wolle, erklärte die EU-Außenbeauftragte Kallas. Und der einzige Weg, Russland zum Verhandeln zu bewegen, sei, noch mehr Druck auszuüben. Deshalb arbeitet die EU nun laut Kallas am bereits 17. Sanktionspaket gegen Russland. Bis zum nächsten Außenministertreffen im Mai soll es fertig sein. Auch die Lage in den Palästinensergebieten ist heute Thema gewesen. Die EU kündigte Finanzhilfen von bis zu 1,6 Milliarden Euro an, die allerdings an Reformen geknüpft seien, unter anderem bei der Demokratisierung. Wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen hat die EU zudem Sanktionen gegen 7 weitere Justizbeamte im Iran verhängt. Die EU wirft dem Iran willkürliche Verhaftungen von EU-Bürgern und Doppelstaatlern vor.
Das Parlament in Ungarn hat eine Verfassungsänderung beschlossen, die Rechte von Minderheiten einschränkt. Künftig kann ein Mensch nur als Mann oder als Frau definiert werden. Nonbinäre Menschen werden nicht als solche anerkannt. Vor dem Parlamentsgebäude in Budapest demonstrierten Anhänger der Opposition gegen die Regelung. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, am Tage wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte, nur regional Schauer. Höchstwerte zwischen 16 und maximal 24 Grad. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und zwar erstmal mit einer Gefahreninformation für den Kipphäuserkreis. In Thüringen in Bad Frankenhausen kommt es aufgrund eines Heuballenbrandes zu starker Rauchentwicklung. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und schalten Sie Klimaanlagen und Lüftungen aus. Ein Blick auf die Straßen, da gibt es zwei Sperrungen. Zum einen die A3 Passau Richtung Linz. Die ist zwischen Passau Süd und Pocking bis 6 Uhr früh gesperrt. Die Umleitung führt über die U97. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln, die ist zwischen Hohenzollern-Damm und Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. Eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Resa Wafa. Hallo. Es brodelt bei der SPD-Parteibasis, genauer bei der jungen Parteibasis. Der Nachwuchs der Sozialdemokraten geht auf die Barrikaden gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag und das ziemlich lautstark und deutlich. Viele Juso-Landesverbände und auch der Bundesverband, die wollen bei der Abstimmung der SPD-Mitglieder, die heute läuft, gegen den Koalitionsvertrag stimmen. Können die Jusos die Koalition noch verhindern? Dazu aus Berlin Barbara Kostolnik.
Die Juso-Power in der SPD ist spätestens seit der No-GroKo-Kampagne des damaligen Juso-Chefs Kevin Kühnert in der SPD gefürchtet. Mobilisieren können die jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unter 35 Jahren. Das weiß man auch in der SPD-Führung. Wenn jetzt also mehrere Juso-Landesverbände vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand samt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben. Und stimmen 70.000 sehr aktive Jusos gegen den Koalitionsvertrag, überzeugen noch ein paar andere Mitglieder davon, dass das Vertragswerk zwar mit Verantwortung für Deutschland überschrieben ist, für die SPD aber nicht zu verantworten ist, könnte es mit dieser Koalition vorbei sein, bevor sie überhaupt erst gebildet wurde. Dass das so kommt, ist dennoch eher unwahrscheinlich, weil die Alternative Neuwahlen wären oder eine Regierung ohne SPD-Beteiligung. Opposition ist Mist, wusste schon 2004 der damalige SPD-Chef Franz Müntefering. Das gilt immer noch und daher werben heute und die nächsten Tage die aktuellen Parteivorsitzenden und so ziemlich alle SPD-Schwergewichte für den Koalitionsvertrag.
Also es sieht danach aus, dass trotz Ablehnung der Jusos die Koalition zustande kommt. Auch wenn einige Politiker von Union und SPD sich noch nicht so hundertprozentig festlegen wollen. Gibt es noch tatsächlich echte Zweifel? Darum ging es in dem Gespräch meiner Kollegin Ulrike Heckmann und unserem ARD-Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein.
Also was man schon merkt, ist, dass alle drei Parteien, CDU, CSU und die SPD, noch etwas mit diesem Koalitionsvertrag ringen. Ich glaube, bei allen ist auch angekommen, dass ihre jeweilige Basis jetzt nicht so ganz zufrieden ist, dass es da ja viel Kritik auch innerparteilich gibt. Und darauf versuchen die drei Parteien zu reagieren, indem sie eigene Erfolge oder vermeintliche Erfolge in den Vordergrund stellen. Und dabei nehme ich schon wahr, dass man ja so ein bisschen zuspitzt und nicht immer ganz genau beim Text bleibt. Und wenn man das macht, dann schnell von der anderen Seite kommt. Im Koalitionsvertrag steht aber doch was anderes. Und jetzt haben wir das einmal erlebt bei den Themen Mindestlohn und bei der Einkommenssteuer, die ja Friedrich Merz angesprochen hatte und wo die SPD ja doch etwas allergisch reagiert hat.
Wie kann es sein, dass gerade da die Lesarten, nenne ich das mal, so auseinandergehen?
Also es ist zumindest ein bisschen überraschend, denn ganz so uneindeutig, wie es jetzt wirkt, ist der Koalitionsvertrag da nicht. Also Stichwort Einkommenssteuer, da steht im Koalitionsvertrag, dass kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur gesenkt werden sollen. Mitte der Legislatur heißt also in etwa 2 Jahren. Allerdings steht eben auch in diesem Koalitionsvertrag, dass alle Maßnahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Das heißt, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die Steuereinnahmen entwickelt, wir können nur umsetzen, wofür auch Geld da ist. So kann man das übersetzen. Und beim Mindestlohn ist es so, dass es ja richtig ist, dass im Koalitionsvertrag steht, dass da 2026, also im kommenden Jahr, 15 Euro angestrebt werden pro Stunde. Es steht im Koalitionsvertrag aber eben auch, dass die Mindestlohnkommission darüber entscheidet. Und diese Mindestlohnkommission entscheidet eben unabhängig von der Politik und besetzt ist sie ja mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Insofern kann man sagen, Friedrich Merz hatte da inhaltlich mit dem, was er am Wochenende gesagt hat, durchaus recht. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat und auch der Zeitpunkt, jetzt so kurz vor diesem SPD-Mitgliederentscheid, war aber vielleicht etwas unglücklich.
Gibt es schon weitere Punkte im Koalitionsvertrag, wo Konflikte im Regierungsalltag schon jetzt vorprogrammiert sind, weil man den Text vielleicht unterschiedlich lesen kann?
Ich würde sagen, bei allen Punkten, wo es tatsächlich ums Geld geht. Denn es gibt viele Ankündigungen, die einfach viel Geld kosten. Und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, diesen Finanzierungsvorbehalt. Also beispielsweise soll zum nächsten Jahr die Steuer für Gastrogewerbe gesenkt werden. Das heißt, dass dann Speisen etwas günstiger sein sollen. Und zwar mit 7% statt dieser 19% Mehrwertsteuer. Dann haben wir das Thema Mütterrente. Da geht es ja auch um sehr viel Geld. Dann geht es um die Senkung der Flugabgabensteuern. Die könnten dann Bürgerinnen und Bürger merken, indem Flugtickets etwas günstiger werden. Aber all diese Punkte stehen eben unter einem Finanzierungsvorbehalt. Da ist jetzt sehr viel angekündigt worden. Aber auch die neue Bundesregierung, wenn sie denn dann steht, am 6. Mai möchte Friedrich Merz sich ja als neuer Bundeskanzler wählen lassen, wird eben damit zu kämpfen haben, naja, dass man erstmal die Wirtschaft in Schwung bringen muss und Deutschland als Exportland natürlich jetzt auch bei diesen Turbulenzen, die ja unter anderem Donald Trump auslöst, darauf reagieren muss. Also dieser Finanzierungsvorbehalt wird meiner Meinung nach noch häufig für Diskussionen sorgen.
Es sind ja jetzt erst einmal die Parteien gefragt. Bei der CSU ist das mit dem Jahr des Parteivorstands schon abgehakt. Bei der CDU soll ein kleiner Parteitag Ende des Monats abstimmen. Und bei der SPD, und da wird's spannend, die Mitglieder. Und vor allem aus den Jugendorganisationen kommt ja laute Kritik, sowohl von der Jungen Union als auch bei den Jusos, deren Bundesvorstand jetzt auch empfiehlt, den Vertrag abzulehnen nach mehreren Landesvorständen der Jusos. Wie schwer wiegt das?
Also es ist zumindest dahingehend bemerkenswert, dass die Jusos ja schon eine große Gruppe innerhalb der SPD sind. 358.000 SPD-Mitglieder sollen ja jetzt abstimmen. Die Jusos davon stellen etwa 70.000. Das ist jetzt aber natürlich erstmal auch nur eine Empfehlung quasi des Bundesvorstands und viele Jusos werden mit Sicherheit auch anders abstimmen. Aber für die SPD ist es jetzt schon so ein bisschen ein kritischer Moment, weil die Parteispitze, glaube ich, jetzt verhindern muss, dass da auch so eine Art Bewegung oder Dynamik reinkommt in diese Kampagne. Allerdings muss man schon auch sagen, es gab ja auch früher immer Kritik an Koalitionsverträgen, häufig von den Jusos, 2013, 2018 beispielsweise, als man damals ja mit Angela Merkel in der Koalition war. Und da haben sich die Mitglieder doch immer mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Und angesichts der geopolitischen Lage aktuell, angesichts auch dessen, dass die SPD ja doch auch viel rausgeholt hat, 7 Ministerien besetzen möchte und es keine wirkliche Alternative geht. Also ich würde davon ausgehen, dass auch die SPD-Mitglieder dieses Mal wieder zustimmen werden.
Die Junge Union hat schon Nachverhandlungen gefordert und die Jusos tun das sehr vehement jetzt auch. Wie realistisch ist das?
Also ich persönlich halte das für ausgeschlossen. Also man hört hier, dass jetzt alle wirklich auch geschafft sind von diesen Koalitionsverhandlungen. Man hat ja jetzt den Vertrag einmal vorgelegt. Alle wollen jetzt sich auch ein paar Tage entspannen über Ostern und dann eben auch mit der Regierungsarbeit dann ab Mai eben zeigen, wie man regiert, dass man es besser machen kann als zuletzt die Ampelkoalition und dass man jetzt diesen Koalitionsvertrag nochmal aufschnürt. Die Forderungen nehme ich auch wahr, ich halte sie aber für wenig realistisch.
Nur mal angenommen, das wird am Ende doch ein Nein der SPD-Mitglieder. Was dann?
Ja, dann würde man tatsächlich vor einem sehr großen Scherbenhaufen stehen. Deswegen, wie gesagt, rechnet hier in Berlin eigentlich kaum jemand damit. Aber wenn es so kommen sollte, dann ist die große Frage, versucht die Union dann einen neuen Koalitionsvertrag auszuhandeln? Wird dann vielleicht doch auch ein Weg eingeleitet zu einer Minderheitenregierung oder auch Neuwahlen? Das ist jetzt erstmal noch weit weg, auch schwer vorstellbar. Aber sollte es so kommen, dann hätten wir eine politische Krise, kann man das dann, glaube ich, nennen.
Vielleicht nochmal abschließend. Auch wir haben ja gerade über Kritik am Koalitionsvertrag gesprochen. Überwiegt die eigentlich in den Reaktionen? Oder gibt es auch Lob für das Vertragswerk?
Nein, es gibt durchaus auch positive Stimmen. Es liegt immer so ein bisschen in der Natur der Sache, dass die kritischen Stimmen vor allem im Vordergrund sind. Ich glaube, man muss auch anerkennen, dass das einfach Parteien waren, die ja von sehr unterschiedlichen Ecken, auch im Wahlkampf, der ja sehr zugespitzt war, kam. Aber man hört schon, also auch aus der Wirtschaft gibt es durchaus positive Stimmen, gerade diese Möglichkeiten zu diesen Superabschreibungen, die ja Investitionen ankurbeln sollen, die werden gelobt. Auch nochmal, auch wenn man das natürlich häufig schon gehört hat, das klare Versprechen, die klare Ansage, dass Bürokratie, da hören wir zum Beispiel von Wirtschaftsvertretern, macht das und wenn das so kommt, dann wäre es auch gut. Also es gibt in vielen Bereichen durchaus auch positive Stimmen. Was aber richtig ist, ist, dass die ja auch Enttäuschten, die Unzufriedenen jetzt erstmal etwas lauter sind.
Einschätzungen von Philipp Eckstein waren das aus dem Hauptstadtstudio. Ja, der Koalitionsvertrag von Union und SPD, der ist beschlossene Sache, aber die Diskussion darum, die reißen nicht ab. Unternehmen loben die geplanten Steuererleichterungen, Umweltschützer befürchten dagegen Rückschläge in Sachen Klima- und Naturschutz. Auch die Jusos haben von dem heute gestarteten Mitgliedervotum der SPD Widerstand angekündigt. In unserer gestrigen Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert, waren mit Anke Rehlinger von der SPD und Karin Prien von der CDU zwei Politikerinnen zu Gast, die an den Koalitionsverhandlungen beteiligt waren. Sie mussten sich den Fragen von vielen Menschen aus ganz Deutschland stellen, die sich an der Sendung beteiligt haben. Thomas Sambol mit einer Zusammenfassung.
Ich habe einen kleinen Sohn, der wird jetzt bald ein Jahr alt und würde gerne mal wissen, was soll ich dem in 10 Jahren erzählen? Wie kann denn das passiert sein, 2025, dass nochmal eine Regierung drangekommen ist, die so wenig Klimaschutz getan hat?
Frank Schierlitz aus Dresden fand, dass das Klimathema im Koalitionsvertrag viel zu kurz gekommen sei. Was die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD, die bei den Verhandlungen dabei war, allerdings etwas anders sah.
Ich will nicht sagen, dass da nicht drin steht, sondern da stehen halt vielleicht ein paar andere Sätze drin. Es sind auch ein paar andere Maßnahmen, als sie vielleicht in einem grünen Regierungsprogramm drinstehen würden. Aber am Ende des Tages sind die Ziele verbindlich vereinbart. Und jetzt geht es eben darum, das machbar, planbar und auch sozial gerecht zu gestalten.
Aber auch Thomas Willer aus Kloppenburg fehlte etwas in den Vereinbarungen.
Was mir fehlt, ist die Zukunft. Und zwar in diverser Hinsicht. Was fehlt, ist Energiewende. Was fehlt, ist Verkehrswende. Was fehlt, ist Bildung. Das ist die Zukunft. Warum hat das so einen geringen Stellenwert?
Auch die Kritik von Herrn Wille versuchte Anke Rehlinger zu entkräften, zum Beispiel in puncto Energiewende.
Es bleibt zum Beispiel entgegen auch der ein oder anderen Forderung ganz ausdrücklich dabei, dass die Ausbauziele für die Windkraft bezogen auf die Fläche erhalten bleiben, dass wir aber auch Druck machen beim Netzausbau.
Im YouTube-Kanal der Tagesschau forderte ein Nutzer, der sich The Frog nannte, mehr Digitalisierung in der Bildung. Was Karin Prien als Bildungsministerin von Schleswig-Holstein natürlich gerne aufgriff. Auch sie hatte den Koalitionsvertrag mitverhandelt.
Deutschland muss in Sachen Digitalisierung endlich an die Spitze. Der Digitalpakt kommt und der kommt auch noch in diesem Jahr, sodass die Digitalisierung der Schulen tatsächlich konsequent weiter vorangebracht werden kann.
Einen anderen Umgang mit der AfD, wie ihn zum Beispiel ihr Parteifreund Jens Spahn ins Spiel gebracht hat, schloss Karin Prien absolut aus.
Von meiner Seite aus ganz klar, es gibt kein Rütteln und kein Wackeln mit Blick auf die Abgrenzung zur AfD.
Viel über den Schutz der Demokratie stehe aber nicht im Koalitionsvertrag, bemängelte Hörer Harry Friebel. Er ist Soziologe an der Uni Hamburg.
Wir wissen, dass in der Welt im Augenblick Länder nach Länder sich von der Demokratie verabschieden. Wir haben in dem Koalitionsvertrag ab der Zeile, und jetzt hören Sie genau bitte zu, 3300, haben wir eine halbe Seite über Demokratie. Das ist beschämend. Das hat mich platt gemacht.
Und auch Jürgen Müller aus Baden-Württemberg war platt, als er nämlich die Koalitionsvereinbarung zur Vorratsdatenspeicherung gelesen hatte.
Also mir kommt das alles so vor, als ob jetzt ein Überwachungsstaat wie in China entstehen soll. Und ich denke, sowas brauchen wir nicht.
Hörer Philipp Raimondi aus Lüneburg bezweifelte in seiner E-Mail, dass es einen besseren Weg gäbe als den, den Union und SPD jetzt eingeschlagen hätten. Und auch Klaus-Peter Schulz fand den Plan der Koalition eigentlich ganz gut. Nur eines fehlte dem Hörer aus Hamburg dann doch.
In dem Moment, wo irgendwas schief geht, vermisse ich im Koalitionsvertrag, dass das Konsequenzen hat für diejenigen, die sozusagen gescheitert sind an ihrem Plan. Ich denke an diese Autobahnmaut, wo über 100 Millionen in die Tonne gehauen wurden. Solange sich das nicht ändert, solange ist das für mich eine Art weiter so. Und das wird auf Dauer schief gehen, weil die Leute sind politikmüde, weil das hat niemals Konsequenzen, wenn Leute Mist bauen. Das ist das Ärgerliche.
Soweit die Zusammenfassung der Sendung Mitreden vom Abend. Am Donnerstag um 7:45 gibt es für Sie wieder die Gelegenheit zum Mitreden. Dann geht es um das Thema künstliche Intelligenz im Alltag. Chance oder Risiko? Hier im Radio oder im YouTube-Kanal der Tagesschau. Mehr Infos finden Sie jetzt schon unter mitreden.ard.de.
Die ARD-Infonacht.
Warnungen aus Russland hat es in den letzten Monaten nicht selten gegeben. Auch jetzt gibt es wieder eine Warnung. Die Warnung nämlich vor einer neuen Eskalation des Ukraine-Krieges. Und diese Warnung aus dem Kreml bezieht sich auf eine Aussage des wohl künftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz. Der hatte sich nämlich offen dafür gezeigt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Aus Moskau dazu Jürgen Buch.
Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich, mit Ablehnung. So hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die russische Position noch einmal bekräftigt. Den Aussagen von Herrn Merz zufolge ist er ein Befürworter einer härteren Haltung und verschiedener Schritte, die zwangsläufig nur zu einer weiteren Eskalation der Situation um die Ukraine führen können und werden. Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. So war es bisher bei allen Waffengattungen, über deren Lieferung seit dem Beginn der russischen Invasion diskutiert worden ist. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Der Kreml hat sich auch inzwischen zu dem Angriff in der ukrainischen Stadt Sumy geäußert, bei dem mehr als 30 Zivilisten getötet und mehr als 100 weitere verletzt wurden. Die zwei Raketen hatten demnach ukrainische Offiziere als Ziel. In Europa wertet man die Attacke als eindeutiges Kriegsverbrechen. Die EU-Außenminister haben bei ihrem Treffen in Luxemburg den jüngsten Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. Aus Luxemburg Helga Schmidt.
Europas Außenminister sind schon daran gewöhnt, dass ihre Tagesordnung von aktuellen Ereignissen überholt wird, oft von den Ereignissen in der Ukraine. Aber dieses Mal war die Empörung besonders groß über die russischen Angriffe vom Wochenende.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Vernichten, den Vorwurf an Putin begründet Annalena Baerbock damit, dass bei dem Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy keine militärischen Ziele erkennbar gewesen seien, sondern die Zivilbevölkerung Opfer wurde. Mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte nach ukrainischen Angaben. Das Gegenteil der Verhandlungen über eine Waffenruhe.
Klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind.
Kaum jemand im Kreis der Außenminister rechnet noch damit, dass die Unterhändler von Donald Trump in Moskau eine echte Waffenruhe erreichen können. Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin, deutete an, dass es seitdem eigentlich noch schlimmer wurde. Wir sehen ja die tödlichsten Angriffe in diesem Krieg jetzt, genau in dieser Phase seit einem Monat, seit die Ukraine einer bedingungslosen Waffenruhe zugestimmt hat. Von russischer Seite habe man das nicht gesehen. Offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsführung kommt aus Polen. Außenminister Sikorski sagte, Putin mache sich lustig über den guten Willen der USA und dass die amerikanischen Verhandler immer noch glauben, Russland sei bereit, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Für die Empörung dürften auch die Kommentare eines Kreml-Sprechers gesorgt haben, der sich am Wochenende zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert hatte. Alles gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher, nachdem Putin mehrere Stunden mit dem amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte.
Ce weekend, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée.
An diesem Wochenende hat der Schrecken in der Ukraine in Wahrheit einen neuen Höhepunkt erreicht. So wertet Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die Entwicklung. An Palmsonntag mit Raketen auf Häuser und Menschen zu zielen, damit habe Putin die Zivilbevölkerung zur Geisel genommen.
Der Stichtag.
Er ist ein Pionier des Industriedesigns, der Bauhausschüler Wilhelm Wagenfeld. Vor genau 125 Jahren wurde er geboren. Florian Bentsch.
Die Verkörperung einer essentiellen Idee. Aus der Form folgt die Funktion.
Dieser Satz steht als Erklärung unter einer unscheinbaren Lampe mit Glas-Halbkugelschirm, die als Bauhaus-Ikone im Museum of Modern Art in New York ausgestellt ist. Dort lernt man.
Dieses Objekt, die Bauhaus-Lampe von Wilhelm Wagenfeld, ist ein Beispiel moderner Synthese, gestalterischer und funktioneller Kunst. Sie ist maximal einfach und maximal wirtschaftlich.
Wilhelm Wagenfeld. Der Name ist synonym mit Bauhaus und modernem Industriedesign. Wagenfeld-Entwürfe haben das Ziel, Ästhetik, Alltagstauglichkeit und industrielle Massenproduktion miteinander zu vereinen. Das Unikat als höchste Form der Kunst hinter sich zu lassen.
Wir müssen ausgehen von dem Massenprodukt. Und das, was millionenfach produziert, das ist wichtig. Und mit höchsten Ansprüchen auf das Billigste weiterzuarbeiten.
So Wagenfeld. Mit 14 Jahren beginnt er eine Lehre als Industriezeichner. 1923 geht er ans Bauhaus nach Weimar, studiert dort die Prinzipien des funktionalen Designs mit einem Fokus auf Metall und Glas. Hier, in seinem künstlerischen Laboratorium, wie er es nennt, widmet sich Wagenfeld besonders langen Serien. Also Lampen, Teekannen, Eierkocher, Türklinken, Klaviaturen, Sektschalen. Tochter Maike Noll-Wagenfeld erinnert sich.
Vor allen Dingen meine Mutter wurde immer rangezogen, um Dinge in die Hand zu nehmen. In erster Linie waren das Brauchen wichtig. Das Brauchen, wenn ich das Glas nehme, aber auch, wie sieht das für Sie aus, wenn ich das Glas nehme? Das Brauchen musste schön sein.
Nach seiner Weigerung, der NSDAP beizutreten, wird Wagenfeld an die Kriegsfront geschickt und verbringt nach Kriegsende ein Jahr in sowjetischer Gefangenschaft. Kurz darauf beginnt seine langjährige Zusammenarbeit mit der württembergischen Metallwarenfabrik WMF. Aus dieser Zeit stammen viele der Designs, die bis heute in Gebrauch sind, wie die Max und Moritz Salz- und Pfefferstreuer, bei denen es nicht hauptsächlich um die Optik geht, sondern um die Handhabung.
Nicht vom Stuhl ist auszugehen, sondern vom Sitzen,
schreibt Wilhelm Wagenfeld 1948.
Nicht vom Glas, sondern vom Trinken. Nicht von der Lampe, sondern vom Licht und Leuchten.
Sein Leben lang entwirft, konstruiert und vermarktet Wagenfeld Gebrauchsgegenstände. Die Wagenfeld-Lampe wird heute noch in seiner Geburtsstadt Bremen produziert. Nach den 100 Jahre alten Planskizzen funktionell, preiswert und schön.
Dass man nun sagen kann, es ist ja nur für den Arbeiter, das ist ganz falsch. Man muss davon ausgehen, dass oft die Arbeiter die intelligenteren sind und viel intelligenter als die Unternehmer und die reichen Zeitgenossen.
Am 15. April 1900 kommt in Bremen der Produktdesigner und Industriepionier Wilhelm Wagenfeld zur Welt. Das war heute, vor 125 Jahren.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast und dem großen Osterziel von Deutschlands bestem Tennisprofi Alexander Zverev. Er will am Ostersonntag feiern und zwar nicht nur seinen 28. Geburtstag, sondern auch den Titel beim Turnier in München. Nach wochenlanger Ergebnis- und Formkrise hat Zverev zumindest die Auftakthürde gegen Alexandre Müller gemeistert. Florian Hecht berichtet aus München.
Nach dem Matchball war Alexander Zverev noch lange auf dem Center Court in München und schrieb Autogramme auf alles, was ihm hingehalten wurde. Die Fans begeistert nach dem Sieg gegen den Franzosen Müller, Zverev selbst zufrieden.
Gutes Auftaktmatch. Bin froh, dass ich in zwei Sätzen gewonnen habe und das Level auch wirklich da war. Ich möchte wieder anfangen, mein Best Tennis zu spielen und das war definitiv der Schritt in die richtige Richtung.
6:4 und 6:1 in einer Stunde und 20 Minuten für Zverev, der nur im ersten Satz wackelte und im zweiten dann auf dem neuen Center Court vor 6.000 Zuschauern eine souveräne Leistung zeigte und das Spiel so richtig genoss.
Ja, es war wunderschön. Neues Center Court ist wirklich fantastisch. Die Atmosphäre ist super. Ich glaube, alle genießen das wunderschöne Wetter und hoffentlich bleibt es dabei und wir werden alle eine schöne Tenniswoche haben.
In der nächsten Runde trifft die Nummer 3 der Welt auf einen alten Bekannten. Daniel Altmaier, die deutsche Nummer 3, setzte sich gegen Hyun Sin Seng aus Taipei nach großem Kampf durch. 7:6 und 7:6 für Altmaier, der den zweiten Matchball nach 2 Stunden und 13 verwandelte.
Dieses deutsche Duell findet dann aber erst am Mittwoch statt. So kann es weitergehen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat sich bei der Weltmeisterschaft in Tschechien mit einem Sieg gegen Ungarn vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Susanne Böttcher mit den Einzelheiten.
3 Spiele, 2 Siege, das ist die Zwischenbilanz der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Dem Team von Bundestrainer Jeff McLeod gelang der 4:1-Erfolg gegen Ungarn durch die Treffer von Doppeltorschützin Nikola Hadraschek, Laura Kluge und Katharina Jobst-Smith. Am Dienstag dann das abschließende Gruppenspiel gegen die punktgleichen Japanerinnen. Die DEB-Auswahl belegt Tabellenplatz 2. Der dritte reicht, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.
Längst für die Finalserie in der deutschen Eishockeyliga qualifiziert haben sich die Eisbären Berlin. Und endlich wissen sie, wer ihr Gegner sein wird. Die Kölner Haie haben die Halbfinalserie gegen Ingolstadt mit 4:2 für sich entschieden. Im 6. Spiel gab es vor heimischer Kulisse ein spannendes 3:2 nach Verlängerung. Es ist eine schier aussichtslose Aufgabe für die Fußballer von Borussia Dortmund. Sie müssen nach der 0:4-Pleite beim FC Barcelona am Abend zu Hause zum Viertelfinal-Rückspiel antreten. BVB-Trainer Niko Kovac kündigt an, wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen.
Und wie hoch das dann eventuell ausfallen wird, das kann keiner jetzt vorhersehen. Aber wir wollen schon ein ganz anderes Gesicht zeigen. Das ist ganz klar und Wunder gibt es immer wieder, aber wir wissen auch, dass Barcelona dieses Jahr 2025 noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Das macht die Sache umso schwieriger, beziehungsweise ja, nicht so leicht.
Auch das Auswärtsspiel beim FC Bayern am vergangenen Samstag war nicht leicht. Dortmund holte aber ein verdientes 2:2, immerhin. Vielleicht gibt das ja ein bisschen Mut für das Rückspiel gegen Barcelona. Anstoß ist um 21 Uhr. In der Basketball-Bundesliga hat der Tabellenzweite Ulm überraschend hoch mit 72:89 in Würzburg verloren. Für die Würzburger wiederum geht es rauf auf Platz 6 in der Tabelle. Alle weiteren Infos und die Tabelle der BBL gibt's auch auf sportschau.de.
Das war der Sport mit Ina Kast.
Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die SPD lässt von heute an ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Zuvor warb die Parteispitze in Hannover dafür, das Papier anzunehmen. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Es stehe verdammt viel auf dem Spiel, sagte SPD-Chef Klingbeil bei der Diskussionsrunde in Hannover. Der russische Angriff auf die Ukraine, die Zollpolitik der USA und im Inland die AfD bedrohten Wohlstand und Frieden, warnte er. Deshalb sei es wichtig, für den ausgehandelten Vertrag zu stimmen und eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden. Vor allem die Partei Linke ist unzufrieden mit dem Papier und kritisiert besonders die Vereinbarungen zu Migration und Sozialpolitik. Bis einschließlich 29. April können die Mitglieder ihr Votum abgeben.
Die Europäische Union bereitet verschärfte Sanktionen gegen Russland vor. Das hat die EU-Außenbeauftragte Kallas bei einem Außenministertreffen in Luxemburg mitgeteilt. Außerdem vereinbarten die Teilnehmer, die Palästinenser mit rund 1,6 Milliarden Euro zu unterstützen. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Der größte Teil dieses Geldes soll an die palästinensische Autonomiebehörde gehen im Westjordanland. Aus Brüsseler Sicht ist diese Behörde geeignet, die Verwaltung des Gazastreifens zu übernehmen, eines Tages im Fall einer Waffenruhe und anstelle der islamistischen Hamas, die zurzeit das Gebiet von Gaza regiert. Die EU knüpft die Auszahlung der Gelder an zwei Bedingungen. Die palästinensische Autonomiebehörde soll sie nur dann bekommen, wenn sie demokratische Reformen umsetzt und wenn sie die Ausgabe der Gelder transparent macht.
US-Präsident Trump hat dem Iran wegen seines Atomprogramms erneut mit drastischen Konsequenzen gedroht. Auch einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen schloss er nicht aus. Trump sagte in Washington, das Land dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen und es sei ziemlich nah dran, welche zu bekommen. Seit Sonnabend verhandeln die USA und der Iran nach jahrelanger Pause wieder über ein neues Atomabkommen. Pakistan hat erneut mit umstrittenen Massenabschiebungen afghanischer Geflüchteter begonnen. Langfristig sollen 3 Millionen Menschen aus dem Land gedrängt werden. Aus Neu-Delhi, Franziska Amler.
Seit Anfang April haben laut UN-Flüchtlingswerk mehr als 127.000 Afghaninnen und Afghanen Pakistan verlassen. Der Großteil der Menschen sei aus Angst freiwillig gegangen, hieß es. Rund 26.000 seien abgeschoben worden. Pakistans Innenministerium hatte Hunderttausende Afghanen aufgefordert, das Land bis Ende März zu verlassen. Den Afghanen wurde immer wieder pauschal vorgeworfen, islamistische Terroristen in ihren Reihen zu verstecken, die Anschläge auf pakistanische Sicherheitskräfte verüben.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage wird es wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte und nur regional einige Schauer bei Höchstwerten von 16 bis maximal 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Erstmal eine Gefahreninformation für den Kiffhäuserkreis in Thüringen. In Bad Frankenhausen kommt es aufgrund eines Heuballenbrandes zu starker Rauchentwicklung. Halten Sie darum Fenster und Türen geschlossen und schalten Sie Klimaanlagen und Lüftungen aus. Dann gucken wir mal auf die Straßen. Zwei Meldungen gibt es da. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking bis 6 Uhr früh gesperrt. Die Umleitung führt da über die U97. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Und die Avus ist ab Hüttenbeck stadteinwärts gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Reza Waffer. Hallo. Polen will sich vor Russland so weit wie möglich schützen. Mit großem Aufwand will Polen darum seine Grenze zu Russland und auch zu Belarus verstärken und so einen etwaigen Angriff zumindest erschweren. Was ist das überhaupt für eine Grenzanlage? Das ist eines der Themen, über die Christine Joachim und Martin Adam in ihrem Podcast aus dem ARD-Studio Warschau in der kommenden halben Stunde sprechen.
Vitam, vitam, herzlich willkommen in Polen.
Und zwar heute ganz im Osten von Polen. Christine war auf Reisen an der Ostgrenze, über die wir hier ja schon oft gesprochen haben, aber wir hatten selten die Chance, sie uns richtig anzuschauen.
Vor allem geht's um das Tarczyw-Wschód, den östlichen Schild. So nennt die polnische Regierung ihr Vorhaben, die polnische Ostgrenze tatsächlich militärisch abzusichern. Also so, dass für den Fall, dass Russland tatsächlich irgendwann angreifen sollte, Polen richtig ernsthaft vorbereitet ist.
Das ist schwer vorstellbar, wenn man das so aus Deutschland hört. Aber selbst uns hier in Warschau fehlt oft die Fantasie, um uns das so richtig vorzustellen. Dabei sehen wir ja, wie ernsthaft hier die Vorbereitungen laufen, dass Polen Landminen und Streumunition einsetzen will und dafür jetzt schon aus internationalen Abkommen aussteigt. Ich bin auch verreist, allerdings in die Nähe von Krakau, in ein Haus, in dem Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, mit seiner Familie gelebt hat. Der Film Zone of Interest hat das Gebäude schlagartig weltberühmt gemacht und ich war zu Besuch, weil dort gerade ein richtig spannendes Projekt entsteht. Während sich nämlich viele Menschen fragen, wieso überall der Rechtspopulismus am Zug ist, überlegen sie dort, ausgerechnet im Haus des Nazis Höss, wie man mal ins Handeln gegen Extremismus und Hass kommen kann. Wir haben eine eigene Folge gemacht im Januar zum 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Diesmal bin ich kurz vor der Gedenkstätte Auschwitz abgebogen und war in dem Haus des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, was ursprünglich gebaut wurde 1937 eigentlich für einen polnischen Militär und dann von den Deutschen während der Besatzung enteignet wurde. Höss ist da mit seiner Familie eingezogen und in dem Film Zone of Interest geht es ja darum, wie die eigentlich so ein heiles Familienleben neben dieser Mordmaschine verbringen. Weil zwischen dem Haus und dem Lager Auschwitz ist tatsächlich nur die Lagermauer. Das war der Film. Das Haus gibt es aber tatsächlich. Und da hat in den 80 Jahren seit der Befreiung hat dort eine polnische Familie drin gewohnt. Und das ist schon, vielleicht weil ich jetzt danach gesucht habe, aber das ist ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Also natürlich haben da jetzt 80 Jahre lang andere Menschen gewohnt. Aber ich hatte dir ein Foto davon geschickt. Da gibt's ein Bad und die Badtür oder die Klotür hat so ein Schließ, wie ein Schlüssel, nur eben so wie in so einem Restaurant, wo dann frei und besetzt steht. Und das eben auf Deutsch. Und das ist halt total klar, dass das nicht die polnische Familie danach eingebaut hat, sondern dass das von denen stammt.
Du hast ja auch erzählt, dass da oben im Dach waren ja wohl auch die Kinderzimmer von der Familie. Und ja. Du hast mir auch ein Foto geschickt, wenn man da aus dem Fenster guckt, schaut man halt wirklich auf das Lager. Man stellt sich halt vor, wie die Kinder dann da morgens aufgestanden sind, erstmal einen Blick aus dem Fenster geworfen haben und dann sehen die da halt die ganze Zeit die Insassen vom KZ.
Das, was dort jetzt aber passieren soll, dreht sich überhaupt nicht um Rudolf Höss. Ich habe dort mit Jacek Purski gesprochen, ein wahnsinnig beeindruckender Typ mit einem riesigen Rauschebart, der so ansteckend begeistert ist von dieser Chance, jetzt dort was ganz Neues aufzubauen. Wir hören mal, was er sagt zu Rudolf Höss.
W tym domu nie ma kogo upamiętniać.
Es gibt in diesem Hause niemanden, dem man ein ehrendes Andenken bewahren sollte. Das Gedenken findet hinter der Mauer statt. Dort müssen wir laut über die Opfer des Narzissmus sprechen. Hinter der Mauer ist Gedenken. Wir hier sind keine Historiker, keine Museumsmenschen. Wir beschäftigen uns mit Extremismus auf der globalen Ebene. Das Zentrum hier konzentriert sich auf die Gegenwart und die Zukunft. Hinter der Mauer ist die Geschichte. Auf dieser Seite der Mauer, sagt er, in diesem Haus geht's um die Zukunft. Es soll ein Forschungs- und Begegnungszentrum werden zur Erforschung und auch zur, letzten Endes zum Monitoring, zur Überwachung von Extremismus, von Hate Speech, von, aber auch einfach Radikalisierungstendenzen, sowohl in sozialen Medien, in öffentlichen Diskursen, aber auch ganz stark mit Blick auf die Politik. Das soll dort auch KI-basiert studiert werden. Und dann geht es aber ganz praktisch darum, Erfahrung zu ermöglichen. Also nicht, er sagt ganz klar, es sollen dort nicht einfach so ein paar verstaubte Forscher in verstaubten Büros sitzen, sondern es geht darum, die Polizei, Lehrerinnen und Lehrer in Schulen, Lokalpolitiker, auch uns, die Medien, Journalistinnen und Journalisten, darauf vorzubereiten. Jacek Purski sagte, das fand ich eigentlich so ganz treffend, am Ende sagte er, es geht darum, nicht mehr immer nur zu reagieren und sich so ein bisschen schockiert zu fragen, wie konnte es so weit kommen? Sondern ins Agieren zu kommen, nach vorne zu schauen und mitzukriegen, so in diesen Strukturen entsteht Hass und wenn wir das nicht wollen, dass eine Gesellschaft immer weiter polarisiert wird, müssen wir Antworten darauf finden. Jetzt ist das Ganze überhaupt in Bewegung gekommen, weil das Counter-Extremism Project eingestiegen ist und das ist eine an sich global agierende, aber wenn man sich die Strukturen anguckt, doch vor allem US-basierte NGO, ziemlich prominent besetzt. Mit unter anderem Mark Wallace heißt, der ist der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Und die haben Geld. Mhm. Und die sind jetzt in dieses Projekt eingestiegen, haben dieses Haus kaufen können. Damit war schon mal das erste Ziel erreicht, weil sich auch durchaus immer wieder rechtsextremistische Gruppierungen darum bemüht haben. In diesem Fall ist es jetzt so, dass diese NGO einerseits Geld hat, aber vor allem Kontakte. Das führt dazu, dass kein geringerer als Daniel Liebeskind, ein, was ich gar nicht wusste, in Polen geborener, in Łódź geborener Architekt, der ja unter anderem das Jüdische Museum in Berlin geplant hat, also wirklich so ein Star-Architekt, der steigt da jetzt ein. Und weil dieses Haus von Höst selbst natürlich zu klein ist, um diese Forschungsräume, Seminarräume, Begegnungszentrum und so weiter, um das alles zu beherbergen, wird das eher tatsächlich so, dass das Begegnungszentrum und das eigentliche Zentrum kommt dann aber in ein neues Gebäude, in diesen Garten, was Daniel Liebeskind plant. Sparks of Hope heißt das, alles noch so halb unter Verschluss.
Wir können da schon mal hier.
Wir reden da schon mal ein bisschen drüber. Ich durfte da die ersten Pläne sehen und
exklusiv.
Das sieht aber wirklich aus, als würden quasi wie so eine Funken oder so eine Flamme aus diesem Haus, aus dem alten Haus quasi geschlagen werden für was Neues, dass was Neues entsteht. Also es ist alles noch ganz am Anfang, es ist alles auch noch nicht offen für die Öffentlichkeit, dieses Haus ist ganz leer und roh noch. Aber also wenn das klappt, dann entsteht hier was richtig Aufregendes.
Eine ganz andere Art von Vorbereitung, über die sprechen wir jetzt. Auch nicht zum ersten Mal. Es geht um die Vorbereitung auf einen Krieg in Polen.
Es lässt uns nicht los. Wir würden gerne, aber es geht nicht weg.
Genau. Wir haben uns heute aber nochmal Unterstützung, Verstärkung sozusagen geholt ins Studio. Und zwar Pauline Pieper.
Hallo.
Hi. Pauline ist zurzeit bei uns Volontärin im Studio. Also eigentlich schon fast fertig, bist schon fast fertig mit deiner journalistischen Ausbildung, ne? An der Electronic Media School in Potsdam.
Genau, Ende Mai bin ich fertig.
Ende Mai. Und die letzte Station, die hat sie jetzt bei uns in Warschau gemacht und hat sich hier natürlich, so wie wir auch, sehr viel mit dem Thema Militär, Aufrüstung und so weiter beschäftigen. Deswegen bist jetzt genau die richtige Gesprächspartnerin für uns.
Wir sagen ja immer so, ja, seit Jahren rüstet das polnische Militär auf. Und zwar massiv. Und dann schauen wir ja immer eher in die Gegenwart und in die Zukunft, weil hier spielt gerade die Musik. Aber Pauline hat angefangen, sich das mal im Rückspiegel anzuschauen und hat sich in die ganzen Details reingefressen. Wann ging das eigentlich los? Also haben die Polen, hat das polnische Militär quasi direkt 1989/90 mit der Wende angefangen und gesagt, bloß weg aus dem russischen Einflussbereich und jetzt alles Geld in Panzer? Oder 99 war der NATO-Beitritt, ging das da los? Konntest du das finden?
Ich hätte das eigentlich auch erwartet, dass es mit dem NATO-Beitritt direkt losgeht und war dann ganz überrascht, dass eigentlich erstmal das Gegenteil passiert ist und die polnische Armee sehr geschrumpft ist. Also in den ersten 10 Jahren der NATO-Mitgliedschaft hat sich die Zahl der Soldaten halbiert. Also von ungefähr 200.000 auf 100.000. Und das lag eben daran, dass die polnische Armee erstmal an diese NATO-Standards sich anpassen musste. Also das hieß, die Armee musste modernisiert werden und professionalisiert werden. Und man wollte halt weg von so einer großen Armee, die auch aus vielen Wehrpflichtigen besteht und eher spezialisierte Berufssoldaten haben, die dann eben auch für Auslandseinsätze der NATO geeignet waren. Und das hat sich dann auch darin gezeigt, dass Polen genauso wie Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt hat 2010 und man so ein bisschen weggekommen ist von diesem Fokus auf so eine konventionelle Verteidigung. Das heißt zwar nicht, dass man in der Zeit Russland nicht als Gefahr gesehen hätte, aber es ist tatsächlich so, dass die polnische Regierung so bis 2014 eigentlich es für sehr unwahrscheinlich gehalten hat, dass es wirklich zu einem Konflikt in Europa kommen könnte.
Also eigentlich war die polnische Regierung oder Polen da eigentlich auf der gleichen Welle wie jetzt, was sie immer den westeuropäischen Staaten vorwirft, ne?
Ja, und das hat sich dann eben geändert 2014 mit der Annexion der Krim. Dann hat man eigentlich die Strategie wieder so ein bisschen geändert und hat seitdem angefangen, wieder eine konventionellere Verteidigungsarmee aufzubauen. Und ab 2015 war dann die Peace an der Regierung und dann haben die angefangen, sehr viel mehr Geld in die Verteidigung zu stecken. 2015 wurde dann auch schon das erste Mal die 2%-Marke geknackt. Also 2% des Bruttoinlandsprodukts wurden für die Verteidigung ausgegeben.
Aber das klingt jetzt so, ne, dass sich da eigentlich seit dem Regierungswechsel von der Peace zu Donald Tusk eigentlich nichts geändert hat.
Genau, also das hat mich auch überrascht, weil die neue Tusk-Regierung ja eigentlich in vielerlei Hinsicht auch so eine Art Kurswechsel gemacht hat gegenüber der alten Peace-Regierung. Aber bei dem Thema scheint wirklich Einigkeit zu bestehen. Also was die Militärausgaben angeht, auch was die massive Aufrüstung angeht, also auch die Vergrößerung der Truppen, da hat die Regierung den Trend einfach fortgesetzt. Also Tusk hat ja jetzt angekündigt, dass die Armee sogar inklusive Reserve auf 500.000 Soldaten kommen soll. Wobei es natürlich so von der Außenpolitik schon einen Unterschied gibt, dass diese Tusk-Regierung natürlich mehr auf die EU zum Beispiel setzt, als es die Peace-Regierung jetzt getan hat.
Wir als mittelalte Menschen betrachten dich ja als junge Person und haben dich unter anderem gebeten, mit anderen jungen Menschen hier in Warschau zu sprechen, weil auch hier gab es oder gibt es so eine latente Diskussion darüber, ob der Wehrdienst nicht doch wieder eingeführt werden soll. Es gibt dieses große Freiwilligenprogramm. Donald Tusk hat gesagt, alle jungen Männer in Polen sollen eigentlich eine militärische Ausbildung bekommen. Und jetzt bist du losgegangen und hast dich auch einfach mal mit Leuten unterhalten in deinem Alter.
Sagen wir mal Mitte, Ende 20.
Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen? Also sind denn alle davon so überzeugt, dass das so eine gute Idee ist?
Also ich würde sagen, die meisten finden schon, dass es eine gute Idee ist. Weil was hier einfach eigentlich alle teilen, ist eben dieses Bedrohungsgefühl. Also dass man wirklich sich von Russland bedroht fühlt und dass die Verteidigung oder dass das Militär wichtig ist. Und das ist auch eben das, was mir hier so aufgefallen ist, was anders ist als in Deutschland, dass man halt einen anderen Blick auf das Militär hat. Also es ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie total scharf darauf sind, Soldaten zu werden. Aber gerade was auch so diese freiwilligen Kurse und diese Angebote angeht, habe ich hier schon eine größere Bereitschaft gemerkt, als ich so in Deutschland wahrnehme. Und was aber zum Beispiel auch halt anders ist, ist, dass es hier ja tatsächlich noch diese Musterung gibt. Also das war mir vorher auch gar nicht so klar, bevor ich hergekommen bin, dass halt alle jungen Männer zumindest sich einmal beim Militär vorstellen müssen. Und daraus ergibt sich dann zwar nicht, dass man Wehrpflicht machen muss, aber man geht da einmal hin und da wird einmal überprüft, ob man tauglich ist oder nicht.
Aber hast du auch Leute getroffen, die gesagt haben, ey, also wenn hier wirklich was losgeht, dann bin ich der Erste, der weg ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben schon viele gesagt. Einer hat dann sowas gesagt wie, ja, also mein Papa hat schon gesagt, der bringt mich dann ins Ausland.
Ja, das ist ja auch gar nicht so selten. Also es gab ja auch eine ganz aktuelle Umfrage, aus der auch hervorgeht, dass, glaube ich, nur, was waren das, 17% der Polinnen und Polen dann wirklich im Kriegsfall tatsächlich kämpfen würden.
Ja, ich habe halt den Eindruck, dass die Leute überzeugt sind, dass man Stärke demonstrieren muss, also dass das Militär gut dastehen muss, damit es halt nicht zu einem Angriff kommt. Aber das natürlich, wenn man sich dann vorstellt, okay, aber wenn es jetzt wirklich passieren sollte, dass Russland Polen angreift, dann würden die Leute auch sagen, na, dann fliehe ich eher, als dass ich hier sterbe.
Wir wissen es ja, dass auch ganz viele unserer Freunde, Bekannten, Familie in Deutschland da ganz anders drauf sehen und die Gefahr eher niedriger einschätzen als die Menschen hier in Polen. Wie ist das jetzt für dich nach 2 Monaten hier vor Ort?
Also das hat tatsächlich bei mir eine große Veränderung bewirkt, merke ich. Und zwar genau dieses Bedrohungsgefühl. Also dieses Gefühl, dass wirklich die Gefahr besteht, dass Russland uns, sage ich jetzt mal, angreifen könnte, das hatte ich vorher nicht so. Also die Ukraine erschien mir sehr weit weg und jetzt merke ich aber, ich bin hier in Polen, die Ukraine ist viel näher, aber auch Deutschland ist total nah. Und hier fühlt sich diese Bedrohung so viel größer an und ich glaube, das ist irgendwie so dieses Gefühl, das werde ich jetzt auch wieder mit zurück nach Berlin nehmen.
Okay, also die polnische Armee rüstet auf. Das hat sich nicht geändert mit dem Regierungswechsel. Das Bedrohungsszenario ist dasselbe. Es wird vielleicht sogar noch ernster genommen. Und wie das praktisch aussieht, hast du ja jetzt gesehen an der Ostgrenze.
Ostgrenze, muss man sagen, darunter versteht man ja hier in Polen nicht nur die Grenze tatsächlich im Osten, also zu Belarus, sondern auch die Grenze nach Russland, also zu Kaliningrad, zu der russischen Exklave, die ja eher so im Nordosten ist. Wir waren an der Grenze zu Kaliningrad, Was gleichzeitig aber auch, das ist ein Dreiländereck, die Grenze zu Litauen ist.
Also es lohnt sich jetzt mal parallel Google Maps aufzumachen.
Genau.
Und sich das anzuschauen, diese Suwałki-Lücke.
Lücke insofern, weil das tatsächlich ein ganz neuralgischer Punkt für die NATO ist. Sollte Russland auf die Idee kommen, das Baltikum einnehmen zu wollen, müssen die eigentlich nur von rechts und links ihre Truppen zusammenziehen in diese Lücke rein und hätten damit das Baltikum abgeschnitten.
Und Lücke, weil es tatsächlich in militärischen Größenordnungen ganz klein ist, ne? Es sind nur 70 Kilometer, ja, glaube ich.
Knapp 70 Kilometer sind das, genau. Das polnische Militär baut jetzt also auf dieser gesamten Länge eine Verteidigungsanlage, also die Länge der Grenze zu Kaliningrad, das sind gut 200 Kilometer, und auf der an der Grenze zu Belarus, das sind tatsächlich fast 420 Kilometer. Also es ist schon eine enorme Strecke. Wie gefährlich diese Lücke ist, das ist ja was wir öfter mal gelesen haben. Wir haben aber dazu jetzt auch mal mit jemandem gesprochen, der tatsächlich Ahnung von der Materie hat, und zwar mit General Leon Komornitsky. Der war von 1992 bis 97 stellvertretender Generalstabschef des polnischen Heeres. Und der hat gesagt, dass diese Lücke, die ist einfach für die russischen Generäle unfassbar reizend. Die reizt Russland, so hat er das beschrieben. Ja, also das, er sagt, so den russischen Generälen, den raucht der Kopf, die winden sich da jeden Tag und können gar nicht mehr schlafen, weil sie da eigentlich rein müssen. Das ist für sie eigentlich so ein Ding, vor allen Dingen solange Europa noch so schwach ist, wie es momentan ist, eigentlich müsste man da jetzt sofort rein. Und de facto gibt es ja im September wieder diese große Übung.
Sapat,
wie auch schon vor 3 Jahren. Da war es das letzte Mal, und das war genau die Übung, aus der dann der Überfall auf die Ukraine resultierte.
Ich wollte gerade sagen, wir erinnern uns an die letzte große russische Militärübung, wo es hieß, nee, die stehen nur zum Üben hier an der Grenze. Ups.
Und was hat dieser General gesagt, für wie wahrscheinlich er das hält, dass wirklich jetzt so ein Angriff passiert?
Er hält es tatsächlich für sehr wahrscheinlich, also für diese Schließung der Lücke, der Suwałki-Lücke. Die wollen das eigentlich auch gerne noch machen, bevor es zu einem Friedensschluss in der Ukraine kommt, weil sie eben jetzt gerade alle Kräfte in Bewegung haben. Und wenn die einmal stillstehen, dann dauert's wieder und dann ist es wieder anstrengender, die wieder ins Rollen zu lassen.
Das sagt er. Wir sind ja bisher von 5 bis 8 Jahren ausgegangen. Das klingt ja jetzt eher wie so 5 bis 8 Tage.
Er rechnet tatsächlich damit, dass die nächste Möglichkeit ist, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist. Das ist diese Übung, diese Sabbat-Übung im September. Die russische Walze wird nicht anhalten. Deswegen drängen die Amerikaner zum Frieden. Und die einzige Möglichkeit ist, den Frieden in der Ukraine zu schließen, denn sonst hört es nicht auf. Und wohin rollt die Walze weiter? Zuerst in die baltischen Staaten. Und das ist ein Problem. Denn das Baltikum wird sich nicht erfolgreich wehren können. Sie können sich mit Beton absperren, alles Mögliche machen, aber es wird nichts helfen. Sie haben kein Potenzial. Die Frage ist, ob die NATO dann mit Hilfe kommen wird, ob Artikel 5 funktionieren wird. Meiner Meinung nach wird es nicht funktionieren, weil die Vereinigten Staaten nicht an einem Krieg mit Russland interessiert sind.
Das ist schon ziemlich pessimistisch.
Total.
Aber das heißt, er geht im Grunde auch davon aus, so verstehe ich das zumindest, dass Putin letzten Endes oder die Leute im Kreml daran interessiert sind, diese Artikel 5 Beistandsverpflichtung der NATO zu testen.
Ja.
Und dass sie das jetzt im Baltikum tun könnten, aber eigentlich gar nicht unbedingt, um das Baltikum einzunehmen, sondern um zu gucken, ob die NATO reagiert.
Genau.
Ja.
Ja.
Also das verstärkt für mich auf jeden Fall noch weiter mein Gefühl, was ich eh schon habe.
Aber er ist eben nicht der Einzige hier in Polen, der das so sieht, der diese Gefahr so groß macht. Und das ist ja der Grund, warum dieses Ostschild überhaupt im letzten Jahr angefangen wurde zu bauen. Nur es wird halt einfach eine Weile dauern. Also es ist ja angelegt bis 2028, dann soll es erst fertig sein. Also die Frage ist, was hilft das überhaupt in dieser Ecke? Wir sind ein Stückchen weiter westlich gefahren. Da ist das Schild schon fast fertig, bis auf die Antipersonenminen. Über die haben wir letztes Mal auch gesprochen.
Ottawa-Abkommen, wo Polen jetzt ausgestiegen ist.
Genau.
Und was genau heißt es dann, wenn es fertig ist? Also worin besteht denn dieser Ostschild dann?
Das ist letztendlich eine große Verteidigungsanlage, die hauptsächlich dafür da ist, eigentlich Bodentruppen und Panzer abzuwehren. Wir haben uns dazu mit vor Ort mit Kapitän Barbara Jaschwinska verabredet. Die ist von der polnischen Armee und die ist mit uns jedenfalls da mal durchgelaufen. Dieser Ostschild verlangsamt die Aktion des Gegners. Daher können wir hier als erste Barriere einen Panzerabwehrgraben sehen. Der hat die richtige Tiefe und die richtige Breite. Außerdem gibt es einen riesigen Hügel, der dem Gegner die Mobilität erschwert. Selbst ein rasendes Fahrzeug hat es schwer, diesen Hang zu erklimmen. Wahrscheinlich muss der Gegner, um auf unsere Seite zu gelangen, erst einmal Erkundungstruppen schicken, um zu sehen, um welchen Schutzwall es überhaupt sich handelt. Ein weiteres Element sind Betonigel. Dabei handelt es sich um 3 Reihen von Betonigeln, die durch ein Stahlseil miteinander verbunden sind. Und sie hat gesagt, sie kann auch nicht sagen, wann die Bauarbeiten weitergehen, an welcher Stelle die weitergehen. Das ist alles von oben gesteuert und sie warten immer nur auf Befehle. Also sie war da nicht so richtig auskunftsfähig eigentlich.
Aber gut, ich meine, die Bauarbeiten laufen seit letztem Jahr, glaube ich. Mhm. 2 Kilometer. Noch klingt das ja so, als hätten eventuelle Angreifer noch relativ lange Zeit, einfach drumherum zu fahren.
Der General Komornitski sagte ja, er rechnet sowieso nicht mit einem Angriff vom Boden, sondern er rechnet, wenn, dann mit einem Luftangriff. Und man könnte auch gerade in der Suwałki-Lücke von Russland, also von Kaliningrad beziehungsweise von Belarus, diese Lücke einfach nur beschießen. Die müssen eigentlich gar keine Bodentruppen da reinschicken. Er war jetzt nicht so überzeugt von diesem ganzen Projekt.
Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass da jetzt sehr bald, sehr konkret auf polnischem Boden gekämpft wird? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass es tatsächlich fürs Baltikum sehr brenzlig ist. Dass konkret Polen angegriffen wird, das, so habe ich den General verstanden, sieht er jetzt nicht, weil Russland da doch erstmal andere Interessen hat. Er sprach von Moldawien zum Beispiel oder eben vom Baltikum. Aber es ist ja eigentlich letztendlich egal, ob es jetzt das Baltikum trifft oder Polen. Denn es kommt ja, die entscheidende Frage ist, greift Artikel 5 oder nicht? Und ist Europa dann darauf vorbereitet?
Und das ist ja jetzt auch genau der Gedanke, den ich hier in Warschau immer wieder gehört habe, dass es eben so wichtig ist, dass Europa jetzt in der wenigen Zeit, die noch verbleibt, die Verteidigung so gut aufstellt, dass Europa dann verteidigungsfähig ist, auch ohne die Unterstützung der USA.
In Polen, so heißt der Podcast aus dem ARD-Studio in Warschau. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Standpunkte.
Seit knapp einer Woche liegt er auf dem Tisch, der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Die CSU hat schon zugestimmt. Die CDU will das auf einem kleinen Parteitag Ende April tun. Und die SPD lässt ihre Mitglieder von heute an in einer Befragung entscheiden. Schon seit Tagen rumort es in den Parteibasen der Koalitionspartner. Vor allem die Jusos sind mit vielen Punkten des Koalitionsvertrags nicht einverstanden, aber auch in der Union gibt es Unzufriedenheit. Unser Gastautor heute ist Gordon Ripinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Für ihn ist der Knatsch rund um den Koalitionsvertrag kein gutes Zeichen. Der Grund liegt seiner Ansicht nach auch darin, dass das Papier insgesamt viel zu ambitionslos ist.
Wieder wurde vor allem verhindert statt gemacht. Die SPD hat Steuersenkungen verhindert, die Union Steuererhöhungen. Das Ergebnis ist das Festhalten am Status quo, bei dem eigentlich jeder weiß, dass er aktuell nicht mehr ausreicht. Hast du Sorgen, hast du Not, ist der Mittelweg der Tod. Eigentlich ist das bekannt und dennoch wurde genau dieser Mittelweg von Union und SPD gewählt. Der beginnende Ärger darüber ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in der Politik mehr Mut braucht. Aber vielleicht braucht es vor allem eine Umdefinition von Mut. Mutig ist nämlich nicht, wer die radikalsten Vorschläge macht. Mutig ist, wer auch mal etwas tut, das eben nicht in erster Linie den eigenen Parteiinteressen entspricht. Die Koalition ist zu jung, um sie jetzt schon zu kritisieren. Aber den Mut, den muss sie noch lernen. Er ist in den vergangenen Jahren in der deutschen Politik leider insgesamt völlig zur Nebensache geworden.
Die Meinung von Gordon Ripinski. Die Frankfurter Rundschau sieht die Koalitionspartner in der Pflicht, sich zusammenzureißen. Denn in der Bevölkerung gäbe es eine große Sehnsucht nach einer Regierung, die den Vorwärtsgang einlegt.
Das liegt daran, dass der Leidensdruck bei den Menschen hoch ist. Schlechte Infrastruktur, zu viel Bürokratie, hohe Preise, unzureichend ausgestattete Schulen, schwierige Bedingungen für die Pflege, Sorge wegen der internationalen Lage und, und. Dieser Verantwortung müssen Union und SPD gerecht werden. Der Wahlkampf ist vorüber. In der sensiblen Phase zwischen der Einigung auf den Koalitionsvertrag und der Kanzlerwahl sollten die Bündnispartner öffentlichen Streit wie um den Mindestlohn vermeiden.
Der Münchner Merkur wirft einen genaueren Blick auf die Aussagen von CDU-Chef Merz zum Thema Mindestlohn. Für das Blatt sind sie keine typisch Merzschen Ungeschicklichkeiten, sondern ein klares Signal an die Wähler und den zukünftigen Koalitionspartner.
In der Unionsspitze herrscht jenseits der öffentlich zur Schau gestellten Gelassenheit Bestürzung über den Umfragecrash nach der Wahl. Mit seinem Machtwort will Merz klarstellen, wer Koch ist und wer Kellner in der schwarz-roten Koalition. Und er will den bei Unionswählern entstandenen Eindruck korrigieren, die Wahlverliererin SPD habe ihn am Nasenring durch die Manege gezogen. Er weiß, Ablehnung ist für die SPD jetzt keine Option mehr.
Die Neue Osnabrücker Zeitung beleuchtet die Rolle von Lars Klingbeil im Hinblick darauf, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen. Sie meint, der SPD-Chef müsse Autorität zeigen.
Es ist nicht nur im Sinne seiner offenbar nachhaltig desorientierten Partei, sondern es liegt auch im Interesse des ganzen Landes, dass Klingbeil seine Leute jetzt aber mal im Deutschland-Tempo in den Griff kriegt. Er muss ihnen deutlich machen, dass Merz mit seinem Nicht-Fix-Urteil zum Mindestlohn nicht provoziert, sondern nur den Stand der Dinge zutreffend wiedergegeben hat. Lars Klingbeil wollte der Boss sein. Zeit, es zu werden.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Marei Beermann und die Standpunkte gibt es täglich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Ab heute können die SPD-Mitglieder per Online-Plattform über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die SPD-Spitze hat vorab um Zustimmung geworben. Aus Hannover Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD.
Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Hamas eine Forderung Israels abgelehnt. Israel hat die Entwaffnung der islamistischen Miliz verlangt. Dazu sagte ein Hamas-Funktionär dem TV-Sender Al Jazeera, das sei völlig inakzeptabel. Die Gespräche über eine Waffenruhe finden unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA statt. Ein strittiger Punkt ist, dass die Hamas den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen fordert. Israel dagegen will dort eine dauerhafte Militärpräsenz aufrechterhalten. 2024 war das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen und kein anderer Kontinent erwärmt sich so schnell. Das zeigt ein Bericht der Weltorganisation für Meteorologie und des EU-Klimadienstes Copernicus aus Genf, Katrin Hondel.
Auffallend waren 2024 Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. In Westeuropa war es auch wärmer als im Durchschnitt, aber bewölkter und feuchter. Die Menschen in Südosteuropa dagegen litten unter extrem langen Hitzewellen und gesundheitsgefährdendem Hitzestress. 2024 war auch eins der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge: massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten laut dem Bericht mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
In Serbien ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Die von Studenten angeführten Demonstrationen richteten sich vor allem gegen